Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS 2 als Podcast.
Eine schnurgerade Straße führt durch Bereg-Fürdö. Von Weitem sieht man ein Auto kommen und lange schaut man ihm noch nach, bis es auf der anderen Seite am Horizont wieder verschwindet. Das Dorf Bereg-Fürdö liegt im östlichen Teil Ungarns, am Eingangstor zur Pusta, der ungarischen Steppenlandschaft. Um Bereg-Fürdö liegen riesige Felder, teils Wälder, und die Gegend ist einfach flach. So flach, dass man an manchen Orten über 100 Kilometer weit schauen kann. Bereg-Fürdö ist klein, nur gerade 1000 Personen leben hier. Rechts und links der Hauptstraße stehen bunte Häuser in Gelb, Lachsrot, in einem dezenten Orange oder Ocker, passend zu den erdigen Farben der Umgebung. Die Häuser sind meist ebenerdig gebaut, umgeben von Bäumen und Sträuchern und einem kleinen Garten. Nur ein Haus tanzt aus der Reihe. Es steht mitten im Dorf, hat 3 Stockwerke, eine moderne, verglaste Vorderfassade und einen Giebel mit buntem Glas. Es ist das Haus der Versöhnung. Judith Joma steht in der Eingangshalle des Hauses. Sie ist reformierte Pfarrerin in Bereg-Fürdö und leitet zusammen mit ihrem Mann Janos Molnar das Gästehaus.
Das Haus der Versöhnung ist ein Zentrum für die reformierte Kirche und das ist ein Ferien- und Weiterbildungsort. Konferenzräume haben wir. Es ist ein Gästehaus, wo auch die Menschen Ferien machen können, aber auch haben wir verschiedene Gruppen, welche Weiterbildungen haben. Oder spezielle Gruppe haben wir, wie die behinderte Gruppe, wer hier auch Platz haben können für sich.
Bereits seit Jahren kommen Behinderte als Gäste ins Haus der Versöhnung. Angefangen habe alles vor rund 20 Jahren, erzählt Judith Schoma.
Dass ein Pfarrer, wer selbst behindert war, hat so eine Gruppe zusammengerufen. Das war eine ökumenische Gruppe damals, eine kleinere, und dann sind sie hier gekommen und diese Tradition ist geblieben.
In diesen 20 Jahren sind immer mehr Behindertengruppen als Gäste gekommen, aber auch vermehrt behinderte Einzelpersonen.
Das ist auch interessant, nach der Wende haben auch die geistig und körperlich Behinderte mehr eine lautere eigene Stimme bekommen, weil vorher in die sozialistische Zeit, in kommunistische Zeit, die Behinderten haben keine eigene Stimme. Die Familien haben sich nicht gemeldet, dass wir behinderte Kinder oder Erwachsene in unserem Haus haben. Sie waren in der Rande der Gesellschaft.
Seit der Wende von 1989 habe sich zwar einiges verändert, sagt Judith Schoma. Trotzdem sei es für Behinderte immer noch schwierig, einen Ort zu finden, an dem sie Ferien machen können. Dabei spielen nicht nur die oft schlechten finanziellen Verhältnisse eine große Rolle, sondern auch die mangelnde Akzeptanz gegenüber Behinderten. So mussten sich auch die Angestellten im Haus der Versöhnung an vieles neu gewöhnen.
Am Anfang war es schwer, auch im Haus selbst, weil wenn ein paar Leute da sind und ein bisschen nur mit Stock gehen können oder nicht so sehr krank sind, das ertragen die Menschen einfacher. Aber wenn zum Beispiel 80 schwerbehinderte, geistig behinderte junge Männer plötzlich auftauchen, das war schwer. Dann haben auch die Mitarbeiter, kann man sagen, Angst gehabt, wie werden wir das überleben. Aber heute sind sie sehr geübt und sie wissen, wie das man machen soll, wie man sprechen soll, was soll man geben oder nicht geben für die Menschen.
In diesen Tagen ist es relativ ruhig im Haus der Versöhnung. Es sind nur 2 kleinere Gruppen zu Besuch mit geistig und körperlich behinderten Kindern und Jugendlichen. Ein Besucher ist Martin Mehn. Er verbringt hier ein paar Tage mit seinem Enkel.
Mein Enkel heißt Marc Marian. Ich nenne ihn einfach Bubu. Marc ist 15 Jahre alt.
Sie sind jetzt mit Ihrem Enkel hier in den Ferien für ein paar Tage.
Ja, also statt meine Tochter, weil sie muss zu Hause Lehrgang besuchen und lehren als Hilfspädagogin. Also sie lehrt 3x4 Stunden in der Woche. Das ist eigentlich auch für sie gut und also finanziell auch günstig. Für die Familie natürlich.
Sie helfen jetzt seit der Geburt von Mark, helfen Sie mit bei Ihrer Tochter?
Ja, ich helfe, aber sie wohnen getrennt, also in Budapest auch sie und wir. Aber gelegentlich helfe ich und meine Frau auch. Aber sie hat nicht so viel Kraft, ihn heben und, als er Not hat. Und das kann entweder meine Tochter oder ihr Mann und daneben ich.
Seit Martin Mehn pensioniert ist, hat er mehr Zeit, sich um Mark zu kümmern und auch einmal ein paar Tage mit ihm wegzufahren. Während unseres Gesprächs schaut er seinen Enkel immer wieder liebevoll an und streicht ihm über den Kopf. Mark sitzt im Rollstuhl, kann seinen Körper nicht kontrolliert bewegen und kaum sprechen. Doch seine Augen leuchten, wenn sein Großvater erzählt.
Er ist gut integriert in die Familie und er ist glücklich sozusagen. Und das ist die wichtigste Sache. Und er lernt in der Schule viele Sachen. Und das ist auch schön. Und haben Sie eben dieser Klasse einen Wettbewerb in der Stadt Budapest? Und Sie waren die erste Mannschaft. Ja, er weiß, er ist ganz stolz darüber. Büske vagy, ugye, hogy mehetsz a országos döntőre. Ja.
Enkel und Großvater sind stolz und freuen sich über die tolle Leistung von Marks Klasse. In den Ferien mit Mark war Martin Mehn schon öfter.
Ich war schon mehrmal mit ihm, also am Plattensee, das vielleicht kennen Sie, also Ungarische See, oder anderswo auch. Ja, Ausflüge machen wir und manchmal sogar Fußball spielen wir, also ich halte ihn und dann hin und her. Ja, das machen wir. Und dann älterer Bruder gegen älterer Bruder und also Mutti und ich und er und dann spielen wir gut.
Der Großvater schaut zu seinem Enkel rüber, mit Schalk in den Augen. Die beiden lächeln verschmitzt. Von Marks Klasse sind noch 5 weitere Kinder mit ihren Eltern oder Großeltern im Haus der Versöhnung. Sie schätzen es sehr, dass sie hier problemlos Ferien machen können, sich in Ruhe austauschen, über Probleme und ihre Erfahrungen reden oder einfach nur gemütlich Zeit zusammen verbringen können. Das Haus der Versöhnung steht allen offen. Es spielt keine Rolle, ob behindert oder nicht, ob alt oder jung, ob katholisch, muslimisch, protestantisch, jüdisch, konfessionslos. Vor 60 Jahren wurde das Haus der Versöhnung gebaut. In der Zwischenzeit wurde es vollständig renoviert und mit Nebenhäusern ergänzt. Ohne finanzielle Unterstützung aus dem Ausland wäre das nicht möglich gewesen. Das HEX, das Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz, hat dabei eine wichtige Rolle gespielt. Andreas Hess, Programmverantwortlicher für Osteuropa beim HEX, erinnert sich, als er das Zentrum vor 16 Jahren das erste Mal besuchte.
Nachdem wir eine Woche lang hier gewesen sind und gesehen haben, was für eine Ausstrahlung dieses Haus hat, was für eine Bedeutung auch für die reformierte Kirche im Karpatenbecken, habe ich mich noch länger mit dem Leiter des Hauses unterhalten, Janosch Molnár, der mich dann auf verschiedene bauliche Mängel hingewiesen hat und gefragt hat, ob wir vom HEX her eine Unterstützung leisten könnten, um die Infrastruktur in diesem Haus zu verbessern.
In verschiedenen Bauschritten hat das HEX in den vergangenen 15 Jahren rund 1,5 Millionen Franken in das Haus der Versöhnung investiert. Eigenes Geld, aber auch Spenden von deutschen Landeskirchen und Hilfswerken oder aus privaten Stiftungen.
Daneben aber, und das war ebenso wichtig, haben wir die Heimleitung auf ihre Bitte hin beraten und unterstützt und auch Fachberatung angeboten, was die Betriebsführung betrifft, die Ausbildung der hier Arbeitenden, Fragen des Marketings und die Selbstständigkeit des Hauses zu fördern, weil diese Investitionen, die zum Teil recht hoch waren, dass die sich auch gerechtfertigt haben, indem der nachhaltige Betrieb auf diese Weise gesichert werden konnte.
Die betriebswirtschaftlichen Beratungen hätten sich ausbezahlt, sagt Andreas Hess stolz. Das Zentrum in Berg-Fürde sei eine Erfolgsgeschichte.
Der Auslastungsgrad des Hauses, also die Belegung mit Gästen, ist überdurchschnittlich hoch mit über 53%. Das ist für eine solche Institution sehr gut, wie uns Fachleute bestätigen. Und auch der Selbstfinanzierungsgrad des Hauses ist groß, weil die Kirche keine Subventionen gibt, wie zum Beispiel in der Schweiz für die kirchlichen Tagungszentren, sondern der Aufwand muss durch die eigen erwirtschafteten Erträge gedeckt werden können.
Das heißt, Personalkosten, Heizkosten, Strom sowie kleinere Unterhaltsarbeiten müssen vollständig selbst erwirtschaftet werden. Ungarn ist seit 4 Jahren Mitglied der Europäischen Union. Zu Beginn wuchs die Wirtschaft schnell, im letzten Jahr aber verlangsamte sich das Wachstum wieder. Armut und Arbeitslosigkeit prägen speziell Ostungarn.
Warum wir uns hier engagiert haben, ist sicher die Einsicht, dass die reformierte Kirche nach der politischen Wende von 1989 vor ganz neuen Herausforderungen steht. Die ungarische Gesellschaft ist noch relativ kirchlich gebunden. Die Mehrheit ist anders als zum Beispiel in Tschechien traditionell noch Mitglied in einer der historischen Kirchen. Und so hat die Kirche in der Entwicklung der Zivilgesellschaft, in der diakonischen Arbeit einen Öffentlichkeitsauftrag. Es ist, wenn man so will, die größte nichtstaatliche Organisation, die zur Entwicklung des Landes einen Beitrag leisten kann. Solche Bildungs- und Tagungshäuser haben eine Ausstrahlung, wenn es eben gelingt, von diesen Zentren her ein anspruchsvolles Programm anzubieten und eine Gästediakonie zu pflegen, dann ist das im besten Sinne ein Dienst an der Gesellschaft. Und das gilt besonders für Ostungarn, wo Berg-Fürde liegt, eine Region, die als Armutsregion Europas kürzlich von Brüssel bezeichnet wurde. Hier haben die Menschen nicht die Möglichkeit, sehr weite Reisen zu machen. Die Arbeitslosigkeit ist zum Teil sehr hoch. Die Jugendarbeitslosigkeit ist bis 20%. Diese jungen Menschen leben etwas ohne Perspektive. Und es ist wichtig, dass sie an einem Ort zusammenkommen können, wo sie Weiterbildung erfahren, wo sie Ermutigung, Lebensorientierung bekommen. Und mit den Programmen und Ferienangeboten gelingt es der Zentrumsleitung hier in Berg-Fürde, gerade auch für solche Menschen da zu sein und ihnen Perspektiven zu bieten. Und das auf einem Niveau, das nun in der Tat in einer angenehmen, schönen Umgebung ist, aber es ist wichtig, den Menschen auch etwas Schönes anbieten zu können, die sonst eher in sehr bescheidenen Verhältnissen leben müssen.
Das Gästehaus verfügt über 2 Bettzimmer mit Dusche und Balkon. Die Toiletten befinden sich auf dem Flur. Die Zimmer sind hell, die Betten und Matratzen neu. Auch das Jugendhaus, das erst vor ein paar Jahren fertiggestellt wurde, ist luxuriös ausgestattet. Großzügige Gruppenschlafräume mit Einzelbetten, Dusche und Toiletten im Zimmer, Spielzimmer, Essraum, alles großzügig und modern eingerichtet. Die Frage drängt sich mir auf: Wäre es nicht sinnvoller, angesichts der Armut in Ostungarn ein Bildungs- oder Ernährungsprogramm zu unterstützen, das den Menschen in ihrem Alltag hilft?
Ich denke, dass diese Arbeit ebenso wichtig ist wie das, was Sie jetzt genannt haben. Wir dürfen nicht ein Entweder-Oder machen, sondern wir müssen beide Programme fahren. Wir haben im HEX große Programme der Ernährungssicherung, etwa in Rumänien. Wir haben diakonische Stationen für Behinderte in Ungarn, die gefördert werden. Aber es ist auch wichtig, dass die Menschen, die dort arbeiten, die diesen Entwicklungsdienst leisten, das sind ja nicht wir, sondern das sind die Menschen vor Ort, dass sie einen Ort haben, wo sie sich weiterbilden können, wo solche Thematiken der Zeit aufgenommen und verarbeitet werden. Darum finden hier zu aktuellen Fragen immer auch wieder Konferenzen statt. Es finden sich Selbsthilfegruppen hier ein. Ich denke an die Begegnungen, die wir eben jetzt in diesen Tagen hatten mit Angehörigen von Behinderten, die sich hier treffen, die sich austauschen. Der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein. Und je mehr Menschen irgendwo einen Sinn finden im Leben, je mehr Menschen, ich würde es so formulieren, wissen und spüren, dass sie nicht vom Brot allein leben, dass es einen Lebenssinn gibt, desto mehr Menschen werden auch Brot zum Leben haben. Das heißt, die materialistische Orientierung wird dann durchbrochen und eine Gemeinschaft, eine Vision von Solidarität kann entstehen, wenn Menschen eben über den Tellerrand hinaus miteinander in einem Gespräch sind.
Wir verlassen nun Bergfürde und fahren weiter nach Osten. Debrecen ist unser nächster Halt. Die zweitgrößte Stadt Ungarns mit gut 200.000 Einwohnerinnen und Einwohnern liegt nahe der rumänischen Grenze. Debrecen hat auch den Beinamen das calvinistische Rom. Denn schon kurz nach der Reformation siedelten sich hier Calvinisten an und setzten sich in Debrecen durch. In Ungarn sind nur rund 16% protestantisch, die Mehrheit ist katholisch, ein Großteil religionslos. Die meisten Protestanten sind evangelisch-calvinistisch. Zuerst hatte der Calvinismus einen schweren Stand, erzählt Arbat Ferenc, Oberassistent an der Theologischen Fakultät der Universität Debrecen.
Lange Zeit galt Calvinismus als ein Schimpfwort. Hierzulande, jedenfalls in Ungarn, bezeichnete man des Calvinismus eher als helvetische Religion. Am Anfang finden wir in den verschiedenen Urkunden Religio Helvetica. Insofern muss man auch sagen, dass der ungarische Protestantismus, das ungarische Reformiertentum, nicht ausschließlich nur von Calvin geprägt ist, sondern man findet auch zwinglianische Einflüsse.
Calvin beeinflusste die ungarischen Protestanten aber am stärksten.
Wenn ich jetzt bestimmende Einfluss von Calvin sage, sage ich es aus dem Grund, weil die ungarische reformierte Theologie ziemlich stark von der Gedanke der Erwählung bestimmt worden ist und bis heute eigentlich immer noch bestimmt ist. Das heißt, wenn man die Geschichte betrachtet, da hat die Kirche eine ganz spezielle Geschichtstheologie entwickelt. Das heißt, und ich weiß, dass es ziemlich wunderlich klingt, eine Geschichtstheologie im 20. Jahrhundert, aber das hat eine lange Tradition in dem ungarischen Reformiertentum, in dem Sinne, dass man schon von Anfang an das Leiden des ungarischen Volkes im ganz bewussten Parallel das Leiden des erwählten Volkes gesetzt hat. Und deswegen haben die Leute ziemlich früh gesagt, wir sind auch ein Volk Gottes, weil es keinen anderen Volk in der Welt gibt, der so viel gelitten hat, außer der auserwählte Volk Gottes, als wir, das ungarische Volk.
Die Geschichtstheologie prägte das ungarische Volk stark. Die Ungarn glauben, sagt Arbat Ferenc,
dass Gott uns wegen unserer Sünden hart gestraft hat. Und damit meint man, dass das Ungarn zwei Weltkriege verloren hat und schon vor den zwei Weltkriegen ziemlich viel unter Zerstrittung gelitten hat. Also in der Reformationszeit war das Land in drei geteilt. Ein Teil, das westliche Teil, galt als Habsburgerreich. Ein mittlerer Teil und ein Teil der östlichen Regionen war unter türkischer Herrschaft und da gab es noch Siebenbürgen, was ein eigenständiges Fürstentum gewesen ist. Also dies hat dem ungarischen Volk ziemlich leid getan, dass sie voneinander getrennt leben mussten. Und um diese Getrenntsein irgendwie, und jedenfalls die Folgen von diesem Getrenntsein zu überwinden, hat man, und zwar von der Reformation an, diese Art von Geschichtstheologie entwickelt. Wir leiden, weil Gott uns für unsere Sünden bestraft.
Dabei sind es nicht nur die Calvinisten, die diese Geschichtstheologie vertreten. Neben dem religiösen Aspekt des Bestraftseins wird auch von weltlicher Seite diese These vertreten.
Wo man natürlich mit guten Argumenten, historisch, soziologisch, wie auch immer, erklären kann, wo die ungarischen Führungsschichten Fehler gemacht haben und wofür dann das Volk büßen musste. Also insofern kann man davon reden, dass bei den Protestanten diese Sündenbewusstsein oder Strafebewusstsein, wenn man es so formulieren kann, stärker theologisch belegt ist, während in den breiten Bevölkerungsschichten, die teilweise katholisch, teilweise dann religiös oder atheistisch sind, bei denen gibt es auch die säkuläre Version von diesem Sündenbewusstsein.
Wir kehren nochmals zurück nach Berek-Fürdő. Dort besuchen wir die kleine reformierte Kirche, die vor ein paar Jahren vollständig renoviert wurde. Ein helles Kirchenschiff mit Holzbänken prägt die einfach eingerichtete Kirche. Die Pfarrerin Judith Choma empfängt uns in ihrer Kirche mit Musik, die, wie sie sagt, zum Leiden des ungarischen Volkes passe.
Die Ungarn sind etwas dramatischer. Das Leben ist ein Drama. Soll man geboren leben und dann sterben? Das ist nicht so einfach. Manchmal spüren wir etwas Schönes von dem Leben, dann singen wir mit Zigeuner zusammen, aber nachher geht es weiter, dramatisch, schwer. Aber wir genießen es, dass es so schwer ist, weil sonst würden wir sicher etwas ändern. Vielleicht das ist auch in Kirchenliedern, wenn man in einer ostungarischen Dorfgemeinde sitzt und erlebt diese etwas langsamer und wir haben die Psalmen unheimlich gerne, wo der liebe Gott die Stärke zeigt, wo wir so klein sein sollen, aber nachher, wenn die Gottesdienst fertig ist, dann erleben wir unsere Stärke und Größe auch und genießen, dass wir fast so sind wie die Götter oder sogar der Gott.
Judith Choma erzählt die Geschichte der kleinen Kirche. Die Kirche diente nach dem Zweiten Weltkrieg als Schule. Doch als die Kommunisten sie verstaatlichen wollten, fiel ihnen der Kirchturm mit der Glocke auf. Solche Schulen durfte es während des Kommunismus nicht geben. Und so wurde sie ganz einfach vergessen.
Viele, viele solche kirchliche Ferienhäuser, Heime und Schulen sind alle verstaatlicht, aber hier in Berek-Fürdő nicht. Es war Ende des Welt, Berek-Fürdő. Das ist weit weg von alles. Es ist der Rande der Pusta. Niemand kommt hier, ein paar verrückte Pfarrer und ja, sie sollen auch irgendwo hingehen und dann ist das so geblieben. Aber das ist auch schön.
Vergessen und dadurch erhalten geblieben. Doch die Zeit nagte an den Mauern der Kirche. Das Dach war undicht und es regnete rein. Judith Choma erinnert sich, dass in dieser Zeit auch Töpfe aus ihrer Küche verschwanden.
Einmal habe ich eine größere gebraucht, eine größere Topf und habe ich es nie gefunden, weil ich so Marmelade zu machen oder weiß ich nicht schon was und es war schon im Sommer, es ist im Dach geblieben im Herbst und dann wusste ich nicht mehr, wo es ist. Ja, das war so.
Im Jahr 2000 wurde die Kirche renoviert. Auch dies war nur möglich dank finanzieller Unterstützung des HEX.
Das schätzen auch die Leute, dass es so schön ist. Ich habe gehofft, dann werden mehrere Leute sagen, wir gehen in der Kirche, weil es ist so bequem hier sitzen. Aber das habe ich nicht erlebt. Das war ein zu großer Wunsch. Aber diejenigen, die da sind, sie genießen es und freuen sich und arbeiten dafür gerne.
Durchschnittlich besuchen an einem Sonntag 40 bis 60 Menschen die Kirche. Rund 20 aus Berek-Fürdő. Die restlichen seien Gäste, sagt Judith Choma, Feriengäste oder Leute aus der Umgebung. 20 Personen aus Berek-Fürdő, das seien zwar nicht viel, doch sie sei glücklich, diese zu haben. Judith Choma fühlt sich trotz der wenigen Leute sehr wohl in ihrer Gemeinde. Sie möchte heute keinen anderen Beruf mehr ausüben. Und dies, obwohl sie eigentlich gar nie Pfarrerin werden wollte.
Ich bin in einem Pfarrhaus aufgewachsen. Meine Eltern sind Pfarrer und sogar auch in Verwandtschaft haben wir mehrere Pfarrer. Nachher bin ich in der reformierten Gymnasium, damals die einzige reformierte Gymnasium in Debrecen, gegangen. Und ich habe gedacht, es war mir genug, in einem Pfarrhaus zu leben. Es war damals nicht so einfach, habe ich das so erlebt, dass meine Kameraden und auch meine Schullehrer in Grundschule haben mich speziell wegen meiner Hintergrund etwas negativer angenommen als sonst. Und dann habe ich gedacht, ja, Schluss, ich habe schon diese gegeben für mein Leben, dass ich schon die Pfarrergeschichte hinter mir habe, und wollte ich gerne in pädagogische Hochschule mich weiterbilden lassen und als Lehrerin arbeiten.
Bei der mündlichen Prüfung war zu kommunistischer Zeit immer ein Parteisekretär anwesend und prüfte die Gesinnung.
Er hat auch mir am Anfang schon Fragen gestellt. Die waren schon natürlich besondere Fragen. Sie wissen, dass ich von einer kirchlichen Familie komme und in einem kirchlichen Gymnasium meine Abitur gemacht habe. Denke ich das ganz ernst, dass ich Pädagogin sein möchte? Habe ich gesagt, ja, ich möchte sehr gerne Pädagogin sein. Und dann hat er gefragt, ob ich weiß, wo der Gott lebt, weil diese alte Geschichte, dass Gagarin ist hinaufgefahren mit dem Zeug und dann hat Gott nicht gefunden und haben sie miteinander nicht getroffen. Und dann, ich habe gesagt, ich kann auch nicht eine Postleitzahl sagen, wo der liebe Gott wohnt, aber ich glaube, dass er existiert. Dann hat er wieder gefragt, ob ich noch immer ernst glaube, dass ich Pädagogin sein möchte. Und dann habe ich gesagt, ja, ich denke, das wäre mir sehr gut und auch für diese Gesellschaft. Und dann haben sie nicht einfach gesagt, nein, aber ich habe dann keinen Platz bekommen in diese Hochschule.
Sie versuchte noch an einer zweiten pädagogischen Hochschule reinzukommen, doch auch das scheiterte. Judith Schoma musste akzeptieren, dass sie im kommunistischen Ungarn zwar eine gute Ausbildung bekommen konnte, aber sich nur in den vorgegebenen Bahnen bewegen durfte. Sie studierte Theologie in Debrecen. Heute hat Judith Schoma zwei erwachsene Töchter, die, wie sie sagt, auf keinen Fall Theologie studieren sollen. Somit würde der Bann durchbrochen.
Calvins Erbe. Unter diesem Titel hörten wir eine Reportage von Katrin Uelci.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.